glaube ich, die große Herausforderung. Und das macht dann auch gute Militärpiloten aus, dass sie mit solchen stressigen, unvorhersehbaren Situationen umgehen können und immer einen Überblick über die aktuelle Situation behalten.
Dafür sind wir da. Also wir sind dafür da, den technischen Zustand einfach zu gewährleisten, dass die fliegen können und ihre Aufträge vollenden können. Das ist das Gleiche wie, jetzt ganz simpel gesagt, wie bei einem Automechaniker. Der ist ja auch dafür da, dass die Autos sicher auf der Straße sind und wir sind dafür da, dass die Hubschrauber sicher unterwegs sind.
Wir scheißen uns auf gut Deutsch da nichts, was irgendwie taktisches Fliegen betrifft, wo andere dann eher sehr vorsichtig sind, weil eventuell was passieren könnte. Und wir haben da, glaube ich, sehr viel Vertrauen in die Fluggeräte und in die Arbeit, die die Techniker leisten.
Zwar traurig, weil die alten Hubschrauber halt Ikonen sind, muss man sagen, wie es ist, aber einfach nicht mehr die Leistung erbringen, was halt das Bundeswehr, glaube ich, zur jetzigen Zeit braucht.
Hergehört, der Bundeswehr-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Finale der vierten Staffel von Hergehört. Mein Name ist Marcel Taschwer und heute haben wir zwei Gäste hier, die ein absolutes Paradebeispiel für Teamwork im Bundeswehr sind. Zwei Männer, die sich im täglichen Arbeitsleben blind vertrauen müssen, denn sie arbeiten als Pilot und Techniker Hand in Hand. Der eine ist Pilot und frisch von der internationalen Großübung Thracian Blade 2026 aus Bulgarien zurück und er packt diese Woche schon wieder die Taschen für die nächste Übung. Herzlich willkommen, Flo.
Servus Marcel, freut mich, dass ich da sein darf.
Und der andere war zwar nicht in Bulgarien dabei, hat aber hier in Österreich geschwitzt, damit die Maschinen den Flug über den Balkan überhaupt antreten können. Grüß dich, Fabian.
Servus, danke für die schöne Option, um mal unseren Job darzubieten.
Flo, vielleicht ganz am Anfang, wie war eigentlich dein Weg ins Cockpit, beziehungsweise wie bist du Pilot geworden?
Also meine Karriere hat 2015 begonnen als einjährig Freiwilliger und habe dann zuerst den Weg bei den Landstreitkräften eingeschlagen, bei der Militärpolizei. Da war ich circa viereinhalb Jahre. Und viel im Ausland unterwegs gewesen und dann habe ich immer gedacht, es wird Zeit für einen Tapetenwechsel und die Fliegerei hat mich interessiert. Das Auswahlverfahren ist natürlich sehr schwer, das war mir bewusst, habe es aber natürlich trotzdem versucht, weil wenn man die Dinge nicht probiert, dann weiß man gar nicht, ob man es geschafft hat. Alles beim ersten Mal zum Glück geklappt bei mir und bin dann 2019/20 zum Jahreswechsel von der Militärpolizei weg und in die fliegerische Selektion eingestiegen. Das ganze Auswahlverfahren dauert circa dreiviertel des Jahr bis halbes Jahr, zumindest zur damaligen Zeit. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt etwas verkürzt haben oder nicht. Und habe dann die ganzen Auswahlschritte abgeschlossen und bin dann im Juni 2020 in die fliegerische Karriere eingestiegen in Zeltweg. Dort auf der BC-7 noch 2 Jahre verbracht. Und dann ist die große Entscheidung gekommen, ob Eurofighter oder Hubschrauber fliegen. In manchen Jahren kann man sich's aussuchen. Bei mir Glück gehabt. Sie haben genug Leute für einen Hubschrauber gebraucht und der Wunsch ist dann in Erfüllung gegangen, auch Hubschrauber zu fliegen. In weiterer Folge dann nach Langenlebern kommen für die Hubschrauberausbildung. Und nachdem die abgeschlossen war, haben wir uns noch aufteilen müssen. Wir waren 4 Leute. 2 sind nach Linz gegangen und 2 nach Langenlebern auf die Kiowa. Und jetzt bin ich seit 3,5 Jahren Einsatzpilot in der Kiowa-Staffel.
Die OH-58 Kiowa feiert ja heuer 50-jähriges Jubiläum beim Bundesheer, also ist doch schon etwas in die Jahre gekommen. Aber jetzt für dich, Flo, die Maschine soll ja künftig dann durch den modernen AW-169 Lion ersetzt werden, der schon bei uns ist. Wie ist jetzt aber dieses Gefühl, mit so einem Oldtimer, wenn man es schon so sagen darf, zu fliegen?
Ja, man muss schon sagen, wir sind von der Alouette gekommen damals noch aus der Ausbildung, also war auch schon ein in die Jahre gekommener Hubschrauber. Da war der erste Gedanke eigentlich mal, dass die Kiowa fortschrittlich ist. Wenn man es jetzt natürlich vergleicht, es gibt keine Autopiloten, es gibt kein Glascockpit, also keine Bildschirme im Hubschrauber, ist natürlich schon veraltet, aber vom Fliegen her ist es noch richtiges Gefühl. Also man kann zum Beispiel nicht einfach loslassen in der Luft, man muss immer on control sein und den Hubschrauber kontrollieren. Jede Bewegung, die man mit den Steuergarnen macht, wirken sich auch auf den Hubschrauber aus, ohne dass da irgendwas unterstützend eingreift. Und das macht, glaube ich, auch noch das richtige Fliegen aus. Was in Zukunft dann, geht es einfach in eine andere Richtung. Also man wird dann mehr mit den Systemen, die der Hubschrauber eingebaut hat, arbeiten, anstatt den Hubschrauber selber richtig zu steuern. Aber das erleichtert dann in weiterer Folge natürlich die Arbeit. Jetzt aktuell bin ich sehr froh, dass ich nach Kiowa fliegen darf und dieses richtige Gefühl vom Fliegen noch erlebe.
Fabian, wenn du das jetzt so hörst, wie ist die Sicht von dir als Techniker? Ist es dann jetzt noch mehr Schraubenschlüssel und später dann nur noch Laptop oder wie kann man sich das vorstellen?
Ganz sicher. Also das ist sicher ein starker Trend dazu hin, einfach, wie der Kollege schon gesagt hat, die Kiowa ist 70er Baujahr, das ist einfach eine rohe Technik. Das ist ein ganz anderer Stand, als man heutzutage Flugzeuge oder Hubschrauber konzipiert. Allein schon eben Steuerung, Navigation, es gibt keine mechanischen Einrichtungen, wo ich meinen Track finde, wo ich hinfliege. Ja, einfach ungefiltert, einfach raw finde ich, sagt es einfach am besten aus. Man kann wahrscheinlich besser lernen damit, weil einfach du schwere Umgebungsoptionen hast als beim neuen Flieger.
Wie kann man sich deine Arbeit als Techniker in der Werft eigentlich vorstellen? Bist du da für alles verantwortlich oder suchst du dir aus nur Hubschrauber, nur Flächenflugzeuge?
Ja, eigentlich auch genauso. Also man entscheidet sich. Also man kann, wenn man Glück hat, auch entscheiden, auf welchen Flieger man kommt. Ob es Fläche ist oder ob es Hubschrauber ist. Es ist aber dann nur auch ein gewisses Prozentsatz, wie viel Manneskraft wo gebraucht wird oder auch die Kolleginnen, wo halt die gerade gebraucht werden. Und dass ich einen Wartungstrupp auch stellen kann, weil es bringt mir nichts, wenn ich auf 100 Flieger 3 Leute stehe und ich brauche aber eigentlich einen Trupp mit 10 Leuten. Also das ist auch eine große Option dann immer.
Vielleicht machen wir noch ganz kurz einen Schritt zurück. Wie hat denn bei dir die Ausbildung ausgeschaut, Fabian? Oder wie bist du dazu gekommen, dass du jetzt am Hubschrauber schrauben darfst?
Mein Werdegang hat angefangen 2012 als Lehrling in der Fliegerwerft 1. 4 Jahre Lehrzeit. Und dann war die Überlegung, ob ich Militarist werde oder Zivilbediensteter bleibe. Ich habe mich für Zivilbediensteten entschieden. Dann macht man seine Cap 2, seine Cap 5. Und dann sucht man sich halt den Flieger aus, wo gerade Bedarf ist oder wo man gerade gern eine Affinität dafür hat. Bei mir war es der UH, weil ich einfach, das hätte ich jetzt ein bisschen vermessen, aber gerne am Oldtimer schraube und das passt halt mit denen am besten zusammen. Kann man sagen, wie es ist. Ja, und dann durfte ich dort anfangen, meine Ausbildung anzufangen. Und die hat dann 2017 so richtig angefangen. Genau, und mit 2021 meinen ersten Wartschein. Und jetzt bin ich gerade dabei, meinen 1er-Wartkurs zu machen. Genau.
Da muss ich vielleicht kurz nachhaken. Wie kann man sich das oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch vorstellen? Also bist du derjenige, der jetzt quasi unterschreibt und das Logbuch dann dem Florian übergibt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, teils, teils. Also ab der Wartbefähigung darf ich quasi einen Flieger eine tägliche Überprüfung machen und darf den quasi für den Tag freischreiben. Wenn der aus der Wartung kommt, greifen da andere Mechanismen, da greift die ganze Wartungssteuerung, Meister, Prüfmeister. Also das liegt dann nicht nur an mich. Aber wenn jetzt quasi der Flieger quasi aus einer Wartung fertig kommt und er ist frisch fertig, dann darf ich mit täglichen Überprüfungen das ins Logbuch einschreiben und darf das quasi unserem Piloten dann mitgeben, dass er fliegen darf damit.
Also der Fabian ist fertig mit der Technik, dann übergibt er dir, Flo, das Logbuch, du unterschreibst und übernimmst auch damit gleichzeitig die Verantwortung für den Flieger, oder? Also das ist genau dieses blinde Vertrauen, was wir vorher angesprochen haben, oder wie kann man sich das vorstellen?
Es gibt da noch einen Zwischenschritt für uns jetzt in der Staffel. Die Werft ist ja hauptsächlich zuständig für die Wartungen, auch am Standort Langenlebern. Und wenn wir jetzt verlegen, zum Beispiel auf den internationalen Übungen wie die Trajan Plate, oder im normalen Tagesbetrieb gibt es ja nochmal eigene Warte oder Techniker bei uns in der Staffel. Und mit denen ist man natürlich, das sind die Arbeitskollegen, die man jeden Tag sieht und da hat man eine Vertrauensbasis. Und da weiß man natürlich, wer den Hubschrauber nochmal überprüft hat. Wobei es jetzt für mich keinen Unterschied macht, ob der frisch aus der Werft kommt oder ob ich mir Staffeltechniker gibt, weil ich einfach in die Ausbildung vom Bundesheer vertraue, beziehungsweise von den Leuten. Und ich glaube, nachdem ich zivil auch fliege, dass die Hubschrauber beim Militär wesentlich besser gewartet sind wie die Zivilen und alles einen perfekten technischen Zustand hat. Da mache ich mir keine Sorgen.
Sprechen wir jetzt vielleicht mal über diese Trajan Plate in Bulgarien. Hier haben ja mehrere Hubschrauber-Crews aus verschiedensten Ländern gemeinsam extrem komplexe Einsätze unter realistischen Bedingungen trainiert. Das heißt vom Tiefflug bis hin zum taktischen Zusammenarbeiten und mittendrin unsere Österreicher. Jetzt muss man aber zuerst einmal nach Bulgarien kommen. Wie bereitet man sich und auch das Material am besten auf so eine Verlegung, auf so eine Übung vor?
Genau, also es fängt einmal alles mit Befehl an. Das ist einmal das Wichtigste. Man wird quasi gefragt, ob man mitfahren will und ob man da Zeit hat. Dann kommt darauf an, welche Maschine. Die Maschinen, was nach Portugal geflogen sind, waren vorher nicht in der Werft. Das heißt, man hat sich quasi die Maschinen rausgesucht, welche Laufzeiten etc. pp. Das ist quasi jetzt eine elendslange Liste, die war ein bisschen zu lang jetzt zum Auszuführen. Dann wird das Personal eben Impfpass, Reisepasskontrolle, Zollerklärungskontrolle, also lauter Schulungen noch gemacht, dass da alles den rechten Weg geht. Und dann gibt es sofort gefertigte Schema. Der Flieger ist jetzt in Bulgarien und hat den und den Schaden, dann passiert das, das und das. Das ist einfach quasi Schema F aus Schublade. Das wird dann quasi gemeldet von den Technikern, die was mit den OH nach Bulgarien gegangen sind. Und die sagen dann, das ist unser Fehlerbild, wir können das selber oder wir brauchen quasi aus Österreich, aus der Fliegerkraft 1 Unterstützung. Genau, so ist der Verlauf.
Wie schaut es genau in der Werft aus? Habt ihr da eine Art Checkliste, die ihr durchgeht, oder wie bereitet ihr das Flugzeug vor, sodass es für die Verlegung abflugbereit ist?
Genau, wie schon erwähnt, die UH, die was quasi jetzt runtergegangen sind nach Bulgarien, waren vorher nicht bei uns. Wir schauen sich quasi die Historie an, digital, was der Flieger so erlebt hat. Und dann überlegt man sich, okay, was könnte passieren, welche Fehlersysteme könnten auftreten. Und dann überlegt man sich, okay, ich brauche das Werkzeug für die Aufgabe, ich brauche den Test dafür, den Test, ich brauche dieses Ersatzteil, wenn das Problem auftritt. Dann werden dann quasi von der Werft fertige Pläne erstellt und dann warten wir quasi auf die Rückmeldung von den Technikern, die was mit sind in Bulgarien. Und dann wird dann quasi, wenn Problem A auftritt, muss das und das passieren, dann wird das Auto beladen oder es kommen Techniker schon vorher mit dem Flugzeug hin und tun das Fehlerbild quasi nochmal verifizieren und wir richten sich quasi dann einen Tag noch selber her, nehmen alles mit, packen alles ein und kontrollieren 3-4 Mal, weil es wäre jetzt blöd, wenn wir jetzt Werkzeug zusammenpacken und wir kommen unten an und es fällt genau das Spezialwerkzeug A3 und das liegt aber noch lange leben, das wäre halt blöd, ne? Genau, das ist, glaube ich, das ist unsere Hauptaufgabe und dann halt warten.
Warten, bis wer anruft.
Genau, warten, bis jemand anruft. Aber wir hoffen jetzt nicht auf, dass es passiert. Wir sind froh, wenn es ohne Fehler und ohne Zwischenvorfälle abläuft. Aber wir sind quasi immer bereit, was das angeht.
Flo, du warst ja dann vor Ort im Cockpit. Jetzt haben wir unbekanntes Gelände, heftiger Tiefflug, extreme Dynamik. Und mittendrin, die Österreicher, wie hat sich denn unsere OH-58, die Kiowa, im bulgarischen Staub geschlagen?
Grundsätzlich sehr gut, würde ich sagen. Also wir haben fast keine technischen Probleme gehabt und die Kleinigkeiten, die vorgekommen sind, die konnten unsere Techniker vor Ort dann selbstständig auch lösen. Ansonsten ist das Terrain für uns, die größte Herausforderung sind eigentlich die unbekannten Lufträume, was Hindernisse betrifft. Klimatechnisch war es für einen Hubschrauber, glaube ich, nicht die große Herausforderung in Bulgarien. Aber für uns natürlich, wenn wir in fremde Regionen im Tiefflug unterwegs sind und die Hindernisse nicht kennen, da muss man schon doppelt aufmerksam sein, dass man nicht irgendeine Stromleitung oder Kabel übersieht. Deswegen sind die Planungen dort sehr detailliert und man fliegt extrem aufmerksam.
Die detaillierte Planung und das aufmerksame Fliegen hat man ja schon bei der Verlegung selbst gebraucht. Wie kann man sich das als Laie vorstellen? Was braucht es alles, wenn man über den Balkan in Richtung Bulgarien unterwegs ist?
Also die Verlegung an sich hat ja schon eine sehr lange Vorbereitungszeit, weil man natürlich mit der Militärhubschrauber nicht einfach ins Ausland fliegen darf. Also da gibt es mal diplomatische Freigaben, um überhaupt in andere Staatsgebiete einfliegen zu können. Die müssen im Vorhinein beantragt und genehmigt werden. Dann müssen wir als Piloten uns Gedanken machen, welche Route wir nehmen wollen. Also es ist jetzt nicht immer die schnellste Route, weil wir müssen natürlich zwischentanken. Das heißt, man muss auf Flughäfen anfliegen, wo man tanken kann. Bei uns hat es so ausgesehen, dass wir beim Hinflug über Ungarn, Rumänien und Bulgarien geflogen sind und am Rückflug dann über Bulgarien, Serbien und Ungarn. Also haben wir eine etwas andere Route genommen. Da ist viel Rechenarbeit dahinter, wie weit kommen wir mit unserem Sprit, wie schwer darf der Hubschrauber sein. Vor allem, wenn man an die Kiowa denkt, wo Gewicht immer ein Faktor ist. Also wenn wir voll tanken, können wir dann weniger Gewicht hinten reinnehmen. Wenn wir schwer sind, können wir weniger Sprit mitnehmen. Also da ist viel Rechenarbeit, wie schon erwähnt, im Vorhinein. Und dann muss man natürlich auch die Flughäfen, wo man tanken will, informieren. Das passiert in Absprache mit unserem Dispatch Office in Linz, die was quasi auch immer die C-130 Herkules-Flüge ins Ausland planen. Das heißt, die verständigen, denen unseren Plan geben und dann spielen da alle Faktoren zusammen, dass wir auf unserer Route quasi überall tanken können, überall landen dürfen und dann auch das Ziel erreichen. Und insgesamt hat die Verlegung knapp 6,5 Stunden reine Flugzeit gedauert, aber man ist von in der Früh bis am Abend unterwegs. Und viele Dinge kann man auch nicht planen. Also nur ein lustiges Beispiel, wo wir dann am 1. Juni in Budapest fürs Bedanken gelandet sind. Da war gerade das Champions League Finale vorbei und der Flughafen war komplett überfordert mit den ganzen Privatjets und Linienflugzeugen der Fußballfans. Und dann wollten sie uns 3 Stunden warten lassen. Da muss man dann wieder einen Druck machen, weil wir ja noch weitere Stops haben an dem Tag. Und wir sind auch nicht am ersten Tag dort angekommen, wo wir ankommen wollten. Das ist vielleicht auch interessant. Wir sind quasi von Rumänien über die Grenze nach Bulgarien eingeflogen und dann wurde der Luftraum in Bulgarien gesperrt über unserem Zielflughafen, weil dort ein Hagelgewitter ist und die Bulgaren haben so ein Anti-Hail-System, wo sie Raketen quasi in die Wolken reinschießen mit Chemikalien bzw. mit hagellösenden Mitteln. Und wenn das passiert, darf man nicht einfliegen. Und dann musste man nach Sofia ausweichen, also Hauptstadt Bulgariens, und dort eine Nacht verbringen und sind erst am nächsten Tag dann in Plovdiv angekommen. Also immer ein Abenteuer, so eine lange Verlegung.
Flo, nimm uns vielleicht mal kurz mit in den Alltag vor Ort. Wie schaut so ein typischer Übungstag bei einer Großübung aus?
Also es sieht so aus, dass um 8.30 Uhr findet jeden Tag das Morgenbriefing statt. Da bekommt man mal die Informationen über die Lufträume vor Ort und über das Wetter, wie das im Laufe des Tages wird. Und bei solchen Übungen ist man immer in 2 Gruppen aufgeteilt. Also auch die österreichischen Piloten, was dort waren, waren dann in 2 Gruppen aufgeteilt. Und eine der Gruppen, die plant immer, die hat quasi den Planning Day und die zweite Gruppe hat den Execution Day. Das heißt, das ist immer überschlagend. Eine Gruppe plant und die zweite fliegt am selben Tag. Und wenn du so einen Planungstag hast, dann bekommt man um 9 Uhr den Auftrag. Ist ein schriftlicher Auftrag, eine sogenannte Fragmentation Order oder im Grunde wie ein Befehl, welche Mission wir fliegen sollen. Und dann wird einer von diesen Übungsteilnehmern als Air Mission Commander eingeteilt. Und der hat auch einen Stellvertreter. Und die beiden müssen dann ein Planungsteam zusammenstellen. Besteht aus ungefähr 40 Leuten, Piloten, Techniker. Jeder, der irgendwann mal eine Ausbildung im internationalen Planungszirkel gemacht hat, wird dann eingeteilt für gewisse Aufgaben. Und dann findet die Planung statt. Und die geht eigentlich dann bis 18, 19 Uhr am Abend. Und während dieser Planung gibt es immer Briefings. Der Air Mission Commander will ja wissen, wie sich die Planung entwickelt. Dann treffen sich alle wieder. Jeder erklärt in seinem Bereich, was er gemacht hat, und dann wird es in die richtige Richtung gelenkt, damit am Ende eine gemeinsame Missionsplanung rauskommt. Und am nächsten Tag, beim Mission Execution Day, da findet dann wieder das Wetterbriefing statt. Dann gibt es noch ein Flugbriefing, wo alles nochmal besprochen wird, was für einen Flug wichtig ist. Und dann wird die Mission geflogen, die man am Vortag geplant hat. Und so geht es dann quasi die ganze Übung durch. Insgesamt 7 Missionen, wobei jede Gruppe entweder 3 oder 4 Missionen fliegt.
Also du sitzt quasi nicht nur als Pilot im Cockpit, sondern auch in dieser Planungszelle. Wie wird dort gearbeitet?
Also was wir dort planen, das sind sogenannte COMEOs, das sind Composite Air Operations, das heißt verbundene Luftoperationen. Und die Herausforderung bei diesen Planungen ist, dass nicht nur Hubschrauber gemeinsam fliegen, sondern wir haben auch über uns Fixed-Wing-Assets, sagen wir dazu, also Kampfjets oder andere Transportflieger. Und das sieht so aus, an diesem Planungstag, den ich bereits angesprochen habe, werden vom Air Mission Commander und seinem Stellvertreter diese Zellen gebildet. Und jede Zelle hat ein Lead oder einen Führer oder Kommandanten, ist vielleicht der bessere Ausdruck. Und da gibt es eine Zelle, die ist zum Beispiel nur dafür zuständig, das Zielgebiet auszuplanen. Da werden dann Karten erstellt, da wird wirklich noch teilweise mit der Hand dann gezeichnet, Einflugwege, Landezonen. Was macht man, wenn man die Landezone überschießt, in welche Richtung muss man abdrehen? Dann gibt es zum Beispiel eine Zelle, die nur die Kommunikationspläne ausarbeitet. Wann muss ich auf welcher Frequenz funken? Eine Planungszelle macht nur das Ab- und Anflugverfahren am Flughafen, wo wir starten und landen. Einfach weil so viele Hubschrauber gleichzeitig fliegen und weil man für jede Phase im Flug dann einen Plan braucht.
Meldest du dich dann freiwillig als Mission Commander oder wirst du da eingeteilt oder wie passiert das?
Also bei der internationalen Übung, wo wir jetzt waren, ist es so, dass jede Nation, die dort teilnimmt, einen gewissen Anteil an Personen auch in Kommandantenfunktionen stellen muss. Und Österreich hat in dem Fall bei diesen 7 Missionen zweimal den ärmischen Commander gestellt und einmal den stellvertretenden ärmischen Commander. Und die Einteilung passiert intern. Wir haben sehr erfahrene Piloten, die das schon öfter gemacht haben. Und die geben das natürlich dann auch gerne ab an Jüngere, um Erfahrung zu sammeln. Und vorbereitet werden wir unter anderem in Österreich darauf. Also wir haben die Helikopter-Tactics-Kurse. Findet einmal im Jahr statt, der dauert mittlerweile 6 oder 7 Wochen sogar, wo wir auch dieses Comeo-Planning, was ich bereits erwähnt habe, in Österreich durchführen. Und es gibt auch internationale Kurse. Ich war selber 3-mal in Portugal auf Vorbereitungs- und Planungskursen. Das heißt, Österreich ist da eigentlich sehr gut für solche Übungen ausgebildet und vorbereitet. Und das merkt man auch an der Qualität unserer Missionen, die wir leiten oder planen, dass da sehr hohes internationales Level einfach stattfindet oder passiert.
Nimm uns mal mit konkret zu deinen Highlights im Cockpit. Also wie groß ist denn da der Nervenkitzel, wenn man tatsächlich da im Tiefflug durch die bulgarischen Täler jagt, die man vorher eigentlich nur so von der Vorbereitung kennt? Wie fühlt sich das an?
Man ist einfach sehr, sehr konzentriert, weil man fliegt ja nicht einfach durch die Gegend, um sich was anzuschauen, sondern man hat ja immer im Hinterkopf eine Mission, die man erfüllen will. Das kann sein, also nur als Beispiel, damit ihr versteht, was wir ungefähr machen. Das geht von Evakuieren von Personen aus einer Gefahrenzone bis zum Einbringen von Spezialeinsatzkräften, die sensibles Material sicherstellen wollen. Und man hat immer, oder meistens hat man Time over Target, also eine Zeit, wo man an dem Ort sein will, wo das Geschehen passiert. Und da muss man natürlich auch den Flug so durchführen, dass man erstmal hinkommt. Und auf dem Flugweg gibt es verschiedene Gefahren, die uns betreffen. Also speziell bei der Übung in Bulgarien war es so, dass wir Surface-to-Air-Missile-Threats gehabt haben. Das heißt, das sind sogenannte Manpads, die sind irgendwo am Boden und die werden auch mit Feinddarstellern dann dargestellt. Also man muss dann entweder so tief fliegen, dass die ja nicht sehen können, oder so hoch, dass die Abwehrsysteme vom Hubschrauber wirken können. Und das sind einfach viele Dinge, die man dann behirnt. Man rechnet während dem Flug. Also einer konzentriert sich nur auf Fliegen, dass er nirgendwo reinfliegt. Und der zweite rechnet die Zeiten aus, den Sprit. Der schaut sich die Karten an, wo genau die Landezone ist. Weil man kommt ja in irgendeinen Bereich, wo man noch nie im Leben war. Und muss dann den richtigen Punkt zum Landen erwischen. Und schaut halt oft alles sehr ähnlich aus dann. Wenn man jetzt irgendwo auf einer in einem Gebiet ist, wo es mehrere Straßen, mehrere Dörfer gibt, da muss man einfach immer konzentriert sein.
Fabian, wie geht's dir da dabei, wenn du das so hörst? Alles hat funktioniert quasi beim Flieger, man hat da hinverlegen können, man hat durch die bulgarische Landschaft jagen dürfen und können. Ist man dann stolz auf sich? Alles richtig gemacht?
Naja, das ist ihr Aufgabenbereich. Also das macht den Hubschrauber aus. Oder dafür sind wir da. Also wir sind dafür da, den technischen Zustand einfach zu gewährleisten, dass die fliegen können und ihre Aufträge vollenden können. Das ist das Gleiche wie, jetzt ganz simpel gesagt, wie bei einem Automechaniker. Der ist ja auch dafür da, dass die Autos sicher auf der Straße sind und wir sind dafür da, dass die Hubschrauber sicher unterwegs sind. Genau, also das ist, glaube ich, unser Anspruch an uns selber, dass wir immer schauen, dass die Flieger wirklich zu 100% technisch passen. Und es gibt nichts Schöneres für uns, dass die Piloten dann wirklich den Flieger so benutzen, für das er gedacht ist. Also das ist, glaube ich, unser Hauptaugenmerk als Techniker.
Also wie kann ich mir das jetzt eigentlich so vorstellen? Ist es so wie ein Formel-1-Techniker, wo der Fahrer nachher herkommt und sagt, ja, heute hat alles tiptop funktioniert, vor allem die Bremsen, also hat alles passt? Oder wie läuft das?
Naja, wenn so die Bremsen wären, wäre es schlecht. Ich glaube, die allgemeine Sicherheit. Also mich persönlich macht es sehr glücklich, wenn ich weiß, dass der Flieger wirklich zu 100% passt. Überhaupt bei so alten Geräten kann man das ja sonst mal so nie genau sagen. Aber dadurch, dass das Bundesheer sehr viel Geld und Zeit in unsere Ausbildung steckt, wurscht, ob das Pilot oder Techniker ist oder prinzipiell in der Luftfahrt, sind wir da sehr privilegiert, dass wir quasi wirklich alle alles sehen, was man braucht für unsere Ausbildung. Und das merkt man dann auch, dass ein 50 Jahre alter Hubschrauber noch immer so funktioniert wie am ersten Tag.
Gibt es eigentlich auch so eine Art Feedback zwischen euch? Also wo der Pilot und der Techniker zusammenkommen und darüber reden, was gut geklappt hat und eher nicht so funktioniert hat?
Man sieht sich schon allein schon, wenn die Flieger quasi ihre Wartungen, die großen Wartungen bei uns in der Werft haben, aber so richtiges Feedback, wenn es Probleme gibt, ne? Also oder wenn was nicht so passt, wie es sein sollte.
glaube, da muss man auch wieder unterscheiden. Die Techniker, die natürlich bei uns in der Staffel sind, die sind ja fast Crewmitglieder, beziehungsweise eigentlich Crewmitglieder. Und wenn man da irgendwas im Flug dann hat, irgendein Problem, dann meldet man das natürlich sofort weiter. Und die sind dann auch in der Absprache eben mit der Werft und dann wird er geklärt. Also ich würde schon sagen, dass es eine enge Zusammenarbeit gibt, weil man sonst auch den Hubschrauber nicht so bewegen könnte, wie wir es tun. Und wenn man das auch mit anderen Nationen vergleicht, da ist Österreich vor allem im fliegerischen Bereich, glaube ich, sehr weit vorne. Und wir scheißen uns auf gut Deutsch da nichts, was irgendwie taktisches Fliegen betrifft, wo andere dann eher sehr vorsichtig sind, weil eventuell was passieren könnte. Und wir haben da, glaube ich, sehr viel Vertrauen in die Fluggeräte und in die Arbeit, die die Techniker leisten.
Wie läuft es jetzt bei der internationalen Übung ab? Also Funksprache ist ja grundsätzlich Englisch, aber gibt es da trotzdem irgendwelche Sprachbarrieren oder wie verständigt man sich?
Also in Österreich zum Glück, würde ich sagen, ist der Flugfunk, auch den wir da in Langenlebern machen oder auf jedem Militärflugplatz, alles auf Englisch. Das heißt, im Ausland haben wir nicht die großen Probleme, wen zu verstehen, außer die sprechen kein gutes Englisch. Und die Herausforderung hat man tatsächlich auf diesen Übungen, weil erstens über Funk ist das Verständnis generell schon schwieriger, weil Störgeräusche mit dabei sind. Und wenn dann jemand eher gebrochenes Englisch redet oder sich nicht gescheit ausdrücken kann, dann tut man sich schwer, das zu verstehen. Und vor allem in Bulgarien hat man es am Anfang, dass auch die bulgarischen Crews untereinander dann auf Bulgarisch geredet haben. Und da braucht der Kopf dann immer erstmal 1-2 Sekunden, um überhaupt zu wissen, ist das jetzt Englisch oder nicht. Und das kostet dann wieder Kapazitäten. In einer Zeit, wo man vielleicht dringend etwas sagen müsste oder sagen sollte und dann wird da in einer anderen Sprache geredet, das sind schon Herausforderungen, die aber da auch diese internationalen Übungen quasi ausmachen. Deswegen sind wir ja dort zum Trainieren und deswegen gibt es nach jeder dieser Missionen gibt's Debriefings und da wird dann klipp und klar angesprochen und dann sagt der Air Mission Commander, sagt dann, weiß nicht, nach 25 Minuten ist auf Bulgarisch gefunkt worden, warum? Wir sind international, ihr müsst auf Englisch reden. Und bei den nächsten Flügen wird es dann besser gemacht.
Also die technische Komponente ist ja das eine, die Verständigung das andere. Und dann gibt es aber noch die menschliche Komponente. Und was war da für die, Flo, persönlich am intensivsten oder vielleicht am anstrengendsten bei dieser Übung?
Also für mich war sicher die Phase, wo ich selber als Air Mission Commander eingeteilt war, weil man da einfach die größte Verantwortung hat. Man bekommt den Auftrag von der übergeordneten Stelle oder vom Kommando, von der Übung und man muss die Mission erstens mal ordentlich ausplanen und man ist auch während dem Flug verantwortlich, dass alles funktioniert und da ist man dann schon unter Strom. Also man leitet die Briefings, man muss wissen, was will man eigentlich von den 40 Leuten, die für einen arbeiten. Man muss auch die Teameinteilungen gut treffen, weil vor allem ich war bei der ersten Mission Air Mission Commander und man hat mit vielen Leuten noch nicht zusammengearbeitet oder mit den meisten eigentlich. Und dann muss man sich überlegen, man kennt die Österreicher natürlich, wo setzt man die eigenen Leute hin, die man schon kennt, damit man quasi gutes Feedback aus den einzelnen Planungszellen kriegt. Und da ist man eigentlich dann den Planungstag komplett unter Strom und auch beim Flugtag dann in der Luft ist es fast noch schwieriger, wenn irgendwas passiert, was man nicht geplant hat, weil da muss man die Entscheidungen treffen.
Also es ist ja quasi train as you fight. Du stehst sowohl bei der Übung unter Dauerstrom als auch in einem realen Einsatz. Was sind da so Maßnahmen, vielleicht auch kameradschaftlicherseits, die ihr unternehmt oder wo man sich die Zeit nimmt, um wieder runterzukommen?
Ich glaube, dass das ein wesentlicher Faktor bei allen militärischen Verlegungen ist, dass man die Kameradschaft beim Bundesheer auch lebt und dass man gemeinsam was unternimmt, weil man Privatleben hat so in Bulgarien ja niemand von uns, sage ich jetzt. Und das schweißt natürlich zusammen und man kennt sich, vor allem wir Piloten und Techniker, was jetzt gemeinsam in Bulgarien waren, es kennt sich jeder, auch von den anderen Standorten. Und das ist einfach ein wesentlicher Teil, glaube ich, generell vom Bundesheer, dass man dann gemeinsam am Abend was unternimmt oder sich etwas anschaut am Wochenende. Und das macht es, glaube ich, auch aus, beim Militär zu fliegen und nicht jetzt bei Austrian Airlines oder irgendwo, wo man die anderen fast nicht einmal kennt.
Du bist jetzt quasi direkt retour von dieser internationalen Übung, kurz Sachen umpacken sozusagen und es geht schon wieder weiter. Also die Triebwerke sind noch nicht mal richtig abgekühlt. Was würdest du sagen, beansprucht jetzt die Maschine auch mehr? Der Staub aus Bulgarien und das Jagen im Tiefflug oder das Fliegen bei uns in den Alpen und höheren Höhen?
Oh, so, gute Frage. Ich glaube, es hängt immer vom Flug selber ab, was die Maschine am meisten belastet. Wenn ich jetzt in Bulgarien nur mit zwei Piloten im Hubschrauber 1,5 Stunden unterwegs bin, dann ist es wahrscheinlich weniger schlimm, wie wenn ich jetzt in Österreich 2 Jagdkommandosoldaten hinten drin habe und für die nationale Übung fliege, einfach weil mehr Gewicht in der Maschine ist. Natürlich, wenn man jetzt am Wüstenland wäre, wäre das wesentlich schlimmer für einen Hubschrauber. Aber zwischen Bulgarien und Österreich, es gibt natürlich einen kleinen klimatischen Unterschied, aber ich glaube, es hängt in dem Fall eher vom Auftrag ab, was die Maschine mehr beansprucht.
Fabian, wie ist es dann für dich als Techniker? Was ist da schlimmer, Kälteschäden oder den Staub rauszubekommen?
Das ist eine gute Frage. Ich darf mich da eher an einen Kollegen halten. Also ich sehe das genauso. Es kommt immer darauf an, wo es benutzt wird, welche Umstände. Ob der jetzt da einen Hochgebirgslandekurs macht, ist wahrscheinlich für den Flieger anstrengender, als wenn er in Bulgarien auf normaler Flughöhe einfach dahin fliegt. Nicht? Also das ist immer unterschiedliche Einstellungen oder Rahmenbedingungen sind halt natürlich ein unterschiedliches Ergebnis für den Hubschrauber. Aber ob das jetzt der Staub ist oder der Staub bei uns, ich glaube, das ist nicht viel Unterschied.
Wie ist es dann für dich, Fabian? Der Hubschrauber kommt von der Übung zurück, ist quasi noch nicht einmal richtig gelandet und wird schon zur nächsten Übung weitergepeitscht. Wie ist das für dich als Techniker? Denkst du, oh Gott, das geht schon wieder weiter oder was geht da in dir vor?
Nein, genau das Gegenteil. Ich glaube, das soll ja so sein. Also deshalb sind wir da, deshalb machen wir unsere Arbeit, wie wir es tun. Ob das die Techniker der Staffel sind mit ihren Wartungsereignissen oder wir mit den größeren Wartungsereignissen, ich glaube, das ist unser Anspruch, dass der halt immer seine volle Leistung bringen kann fürs Bundesheer und so eingesetzt werden kann, wie er gebraucht wird.
Muss man vielleicht auch dazu sagen, wir haben ja nicht nur 2 Hubschrauber, also es wird ja auch gewechselt, dass die Maschinen ihre Wartungen quasi bekommen können. Sonst dürfte man es ja gar nicht benutzen, wenn die Wartungen nicht durchgeführt werden.
Also euer Alltag bedeutet ja auch extrem viel Verantwortung, oft Überstunden, sehr viel Flexibilität, die am Ende auch gebraucht wird, wie eben diese Woche schon wieder, wo es dann gleich weitergeht. Was ist da eure persönliche Motivation oder wie motiviert man sich manchmal gegenseitig, um jeden Tag aufs Neue hineinzustarten und zu sagen, na, es war die richtige Entscheidung, das ist der richtige Job? Oder würdet ihr überhaupt noch sagen, es ist nach wie vor der richtige Job?
Ich auf jeden Fall, also ich... Motivation, ich mache es einfach gern, glaube ich. Also es ist vielleicht nicht jeder für diesen Beruf gemacht, dass man so viel unterwegs ist und es gibt Phasen, wo es sehr intensiv ist, so wie bei mir jetzt, wo man knapp 30 Wochen im Jahr nicht am eigenen Flugplatz ist. Aber wenn man das gern macht und wenn einem die Arbeit Spaß macht, dann glaube ich, ist das Motivation genug und man muss sie nicht noch im Außen finden.
Ich sehe das so, dass quasi, wenn du deinen Job gern machst, dann läuft das schöner von der Hand, das ist so. Wir haben ein super Team, also ich habe ein super Team, in dem ich arbeiten darf. Und man bekommt auch genug Unterstützung von der Führung und von der technischen Unterstützung. Dass es einmal harte Tage gibt, ist, glaube ich, in jedem Job so. Und ich glaube, man muss auch wirklich die Person sein, in der Fliegerei zum Arbeiten. Egal, ob man jetzt Pilot oder Techniker ist, dafür entscheidet man sich. Es ist nicht, man fällt jetzt nicht einfach da rein und sagt, okay, ich bin jetzt da, sondern man entscheidet sich, glaube ich. Sonst würde man auch die ganze Ausbildung sich nicht antun ist für das falsche Wort, sondern durchhalten, glaube ich, auch zum gewissen Teil. Weil schon auch, wahrscheinlich als Pilot noch mehr, aber als Techniker auch zum gewissen Teil halt einfach lernen ist. Weil sonst könnte man manche Probleme halt einfach nicht bewältigen. Und das ist halt unsere Aufgabe, Probleme zu lösen.
Fabian, was würdest du eigentlich sagen, macht einen guten Techniker aus?
Das ist eine sehr schwere Frage, finde ich. Weil über einen Kamm scheren ist halt immer leicht gesagt, aber halt ein bisschen ungerecht, finde ich, weil als Techniker, du musst verstehen, was du tust, du musst verstehen, mit was du arbeitest, wie du arbeitest. Ich glaube, wenn du das reflektieren kannst, dann ab dann bist du ein guter Techniker. Dass du einfach weißt, okay, du machst was bewusst, weil du hast die und die Rahmenbedingungen, du hast die und die Vorlagen, du hast das und das Problem. Und wenn du das reflektieren kannst und zu deiner Arbeit stehen kannst, glaub ich, dann bist du ein guter Techniker. Also, ist auch immer eigener Empfinden, glaube ich, starkes dabei.
Ja, aber würdest du dann sagen, dass man als Techniker quasi bestimmte Eigenschaften oder Fähigkeiten bereits mitbringen muss? Oder kann man das eigentlich alles erlernen?
Ich glaube, man kann vieles erlernen. Ich glaube, es ist auch viel Zeit und Praxis und Erfahrung, was da mitspielt. Also ich finde, der Techniker profitiert einfach von seiner Erfahrung. 10 Jahre, 20 Jahre, umso mehr Erfahrung, umso mehr kann der Techniker einfach, weil er lernt dann über die Jahre einfach mit Fehlerbilder gesehen, Probleme gesehen, Umstände gesehen, was es vorher nicht gegeben hat, und an dem wächst man halt echt stark, weil, also ich kann man vielleicht beim nächsten Problem ziehen und kann das schneller lösen oder effizienter lösen.
Flo, ich blicke zu dir, weil du hast schon geschmunzelt bei der Frage vorher, aber was ist für einen Hubschrauberpiloten eigentlich wichtig? Gibt es da irgendwas, Eigenschaften, Fähigkeiten, Fertigkeiten, die man mitbringen sollte?
Also es gibt ja diesen Spruch, dass das Fliegen jeder lernen kann, wenn man ihm genug Zeit gibt. Aber was, glaube ich, die Schwierigkeit vor allem beim militärischen Fliegen ist, ist, dass man nicht nur den Hubschrauber fliegt, sondern immer im Hinterkopf noch einen Auftrag zu erfüllen hat. Und da viel im Kopf rumschwirrt nebenbei und man viele Dinge gleichzeitig erledigen muss. Und das macht, glaube ich, dann einen guten Piloten aus. Der Begriff in der Fliegerei für dieses Phänomen ist Situational Awareness. Das heißt, egal in welcher Lage man sich in der Luft befindet, man sollte immer den Überblick über die Gesamtsituation behalten. Und das kann oft, wenn man dann, so wie in Bulgarien jetzt, mit 11 Hubschraubern gemeinsam unterwegs ist, aus 5 verschiedenen Nationen, eine große Herausforderung sein. Aber das macht dann halt einen guten Piloten aus, dass man immer weiß, was machen die anderen, wo sind sie gerade, was machen die als nächstes, was mache ich als nächstes und wie reagiere ich, wenn etwas passiert, was nicht geplant worden ist. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung und das macht dann auch gute Militärpiloten aus, dass sie mit solchen stressigen, unvorhersehbaren Situationen umgehen können und immer einen Überblick über die aktuelle Situation behalten.
Wenn du jetzt vergleichen müsstest, Flo, Militärpilot oder ziviler Pilot, was muss der eine können, was der andere vielleicht nicht können muss? Oder wo siehst du da Unterschiede?
Ich würde sagen, es ist ein anderer Aufgabenbereich. Was bei uns wegfällt, ist natürlich die Verantwortung, wenn man jetzt zum Beispiel zum Linienpiloten schaut, über hunderte Passagiere. Ich glaube aber schon, dass unser Aufgabenspektrum sehr multitasking-fordernd ist und man sehr viel gleichzeitig machen muss, was einem Linienpiloten vielleicht oder einem zivilen Piloten nicht so, wo es bei denen nicht so zu tragen kommt. Und natürlich die vielen verschiedenen Dinge. Also bei uns kann es vom taktischen Fliegen ins Hochgebirgsfliegen gehen, in irgendwelche Übungen, wo man wieder Transportflieger ist. Also es gibt so viele verschiedene Aufgabenspektren, wo man beim Zivilen eher immer vom Gleichen oder vom Ähnlichen redet.
Also wir haben ja auch in der letzten Folge mit dem Air Chief einen Blick in die Zukunft geworfen und uns die Luftstreitkräfte ein bisschen näher angeschaut. Das Bundesheer wird moderner, neue Systeme kommen, alte Legenden, sage ich mal schon fast, werden abgelöst. Was bedeutet das aber für die Zusammenarbeit von Piloten und Technikern?
Also ich glaube, dass die Zusammenarbeit mit der Technik weiterhin so wichtig bleiben wird, wie sie jetzt schon ist, weil vor allem die modernen Hubschrauber, beziehungsweise in unserem Fall, wir werden ja durch die AW-169, wird die Kiowa ersetzt werden. Und der Hubschrauber ist sehr neu und vor allem am Anfang bei der Einführung von einem System treten immer wieder Fehler auf, die noch keiner vorher gesehen hat. Und man sieht es jetzt schon bei den AW-169 Hubschraubern, die da sind, sind immer wieder Situationen, wo sich die Technik und die Piloten erst einfinden müssen. Und deswegen wird es genauso wichtig bleiben, wie es bis jetzt ist. Und in Zukunft freuen wir uns alle, glaube ich, schon auf die neuen Hubschrauber und auf das Upgrade in der Fliegerei, das wir bekommen. Auch wenn man dann trotzdem mit einem weinenden Auge noch zurückblickt auf die Kiowa oder in meinem Fall sogar noch auf die Alouette, weil es einfach wirklich coole Fluggeräte waren und weil man sich eigentlich wünscht, dass man weiterfliegen könnte damit.
Ja, genau, das ist, glaube ich, auch meine Auffassung. Also es ist zwar traurig, weil die alten Hubschrauber halt Ikonen sind, muss man sagen, wie es ist, aber einfach nicht mehr die Leistung erbringen, was halt das Bundesheer, glaube ich, zur jetzigen Zeit braucht. Also einfach welche Missionen man damit machen kann, Rahmenbedingungen, alles mögliche. Also ich glaube, das ist einfach nicht mehr Stand der Technik. Und wir haben es, glaube ich, lang genug gut betrieben und am Leben erhalten, so wie es sich in der Öffentlichkeit ins Gehirn gebrannt hat, wie sie ausschauen, wie sie hören, wie sie anhören, wie sie anfühlen. Also ich glaube, wir haben da einen guten Job gemacht und ich glaube, die Mitarbeiter, also die Zusammenarbeit wird wahrscheinlich noch mehr werden, eben wenn das System frisch kommt, Kinderkrankheiten. Ja, aber ich sehe da auch ziemlich viele Optionen, dass man dann noch weiter wächst, sich verbessert. Also ich sehe da eine schöne Zukunft dabei.
Wie schaut dann eigentlich die Zukunft in der Werft aus? Also sowohl bei den Hubschraubern als auch beim Personal. Wie geht es da weiter?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Wir bekommen mehr Hubschrauber. Wir reduzieren quasi die Anzahl an verschiedenen Hubschrauber, aber quasi mehr derselben Art, wie man jetzt sieht in Hörsching mit den UH-60, was sie bekommen, und wir mit der 79. Es fällt halt OH weg, aber es quasi wird trotzdem mehr, und umso mehr Elektronik, umso mehr Computerunterstützung, umso mehr Techniker werden gebraucht, und die Fliegerei ist vielleicht von außen sehr verschlossen gegenüber der Öffentlichkeit, aber wir suchen dort händeringend Personal. Das heißt, wenn sich vielleicht wer das sieht, einen sehr facettenreichen Job zur Ausübung in ganz Österreich auszuüben, weil wenn ich jetzt in Hörsching vielleicht mein Lieblingshubschrauber steht und ich bin da was langer Leben, dann sage ich, okay, ich packe meine Sachen in Niederösterreich und ziehe nach Oberösterreich, was halt arbeitsgebermäßig, glaube ich, so einzigartig in Österreich ist und auch eine große Stärke vom Bundesheer. Also du kannst quasi aus ganz Österreich operieren, wenn du willst, oder wenn quasi dein Flieger mit dir zieht.
Und wo würdest du sagen, wenn ich jetzt selbst Techniker werden will, wie fange ich am besten an? Oder wo informiere ich mich?
Am besten beim HPA. Und die werden dich dann quasi testen und dann werden sie schon einen Platz finden, wo du hinpasst. Und vielleicht sehen wir sie dann in Langerleben.
Ja, dann würde ich sagen, einfach beim nächsten Tag der offenen Tür vorbeischauen oder beim Heerespersonalamt anrufen oder einfach mal auf karriere.bundesheer.at schauen, denn da gibt es einige Jobs, also es wird schon was Passendes dabei sein.
Da kann ich gleich anschließen, auch auf Seite der Piloten wird dringend Personal gesucht, vor allem wenn man jetzt an die Kiowa denkt, ist ja eigentlich ein Hubschrauber, den man als Pilot alleine fliegen darf, und auch unsere Personal- und Orgpläne sind dazu ausgelegt. Und wenn wir jetzt 12 neue Hubschrauber bekommen, dann brauchen wir ja die doppelte Anzahl an Piloten, nämlich 24 mindestens. Und deswegen suchen wir auch dringend. Es werden neue Hallen gebaut, neue Hangar. Und ich ganz generell jeden, der sich fürs Fliegen interessiert, und ich weiß selber, dass es für viele ein Traumjob ist, einfach raten, diese Testung einmal zu versuchen, weil man kann nichts verlieren, außer den eigenen Stolz, und den sollte man sowieso ablegen.
Also egal ob Techniker oder Pilot, am besten einfach mal vorbeikommen, sich den Job anschauen und sonst Heerespersonalamt oder unsere Homepage. Ja, das bringt uns eigentlich auch schon wieder zum Ende von der heutigen Folge. Ich sage herzlichen Dank an Florian, herzlichen Dank an Fabian für diese Einblicke.
Danke.
Danke.
Hat uns gefreut.
Das Ende dieser Folge bringt uns auch zum Ende der 4. Staffel, und mit der 5. Staffel geht es dann im Herbst wieder weiter. Damit wir aber die lange Wartezeit überbrücken, haben wir ein Special im Sommer vorbereitet. Spoiler, mit unserem Jagdkommando. Und ich und unser Team, wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören und freuen uns auch, wenn ihr in der 5. Staffel wieder herhört.
Das war Hergehört, der Bundeswehr-Podcast.
Ihr habt Fragen, Feedback oder Themenwünsche? Schreibt uns eine Mail an podcast@bundeswehr.at. Wir freuen uns auf euch.